Eine dieser scharfen, kalten Nächte, die Leipzig im Herbst manchmal hat. Über der Stadt liegt seit Tagen erwartungsvolle Stimmung. An diesem Sonntag, November 2016, steht das Viertelfinale im Sachsenpokal an und führt nach langer Zeit die beiden Erzrivalen Lok und Chemie Leipzig wieder zusammen. Oder besser gesagt, gegeneinander. Im Morgengrauen dieses 13.11. beginnen allerdings die Telefone bei der Polizei und bei der Leipziger Volkszeitung heiß zu laufen. Anwohner, Autofahrer, Pendler melden verstört und verängstigt, dass an Brücken in Leipzig und im Umland grüne Puppen hängen. Teils lebensgroß, teils stilisiert, teils grotesk, alle mit Stricken um den Hals. Insgesamt rund 30 Stück. Sie pendeln im Wind, hilflos, als Schattenriss der Gewaltfantasien, die das Leipziger Derby seit Jahren begleiten. Szenen wie aus einem Film über mexikanische Drogenkartelle. Die Polizei spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, denn die Puppen hängen genau dort, wo ein Fahrer im Morgengrauen erstrickt, bremst, ausweicht. Und in der Stadt beginnt das große Interpretieren. Obwohl, es ist eigentlich keine Botschaft, die man falsch verstehen kann. Grüne Puppen, die Farbe Chemie Leipzig. Gehängt. Ein uraltes Gewaltsymbol, das von öffentlichen Demütigungen über Lynchfantasien bis zu politischen Warnungen reicht. Jeder Leipziger weiß sofort, was damit gemeint ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass das Leipziger Derby einen Abgrund zeigt. Aber an diesem Morgen ist der Abgrund sichtbarer, kälter, kalkulierter und tiefer als je zuvor. Die Stadt braucht also keine Interpretation. Die Stadt weiß. Es ist nicht das Werk von Einzelnen, die zu weit gegangen sind. Es ist nur der jüngste und besonders brutale Teil eines Kulturkampfes, der zwischen Ultragruppen, politisierten Szenen und ideologisierten Hooligan-Strukturen ausgetragen wird. Im Grunde sind es nicht Puppen, es sind Fragen, die über der Stadt baumeln. Wie weit darf Rivalität gehen? Wie viel Gewalt steckt in Symbolen? Wie viel Politik darf im Derby stecken? Und was passiert, wenn Fußball zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Konflikte wird? Als das Derby schließlich angepfiffen wird, lasse die Nacht davor wie ein Gewitter über dem Stadion. Man spricht nicht über Taktik, nicht über Aufstellungen. Man spricht über Puppen, über Provokationen auf Pornoseiten, über den Einbruch von Lokfans in das Chemiestadion, über Angst und über die Frage, ob das Derby noch ein Spiel ist oder eine Bühne, auf der Leipzig seine dunklen Seiten verhandelt. Die Bilder gehen durch die Republik. Viele Medien beschreiben die Puppenaktion als Symptom eine Rivalität, die längst die Dimension eines normalen Fußballkonflikts überschritten hat. Es gibt Spiele, die vergessen sind, sobald der Schlusspfiff ertönt. Dieses Derby gehört sicher nicht dazu. Die Stadt wird zur Schlagzeile, noch mit Fragezeichen, aber kurz davor zum Ausrufezeichen zu werden. Leipzig, Brennpunkt zwischen Subkultur, politischem Radikalismus und Fußball. Das Puppenderby bleibt in den Köpfen, weil es nicht sportlich ist. Es ist theatralisch, zynisch, politisch, überspitzt, kunsthaft brutal. Es ist ein Derby, das nicht auf dem Platz entschieden wird, sondern auf Brückenpfeilern an Stahlseilen in der Dunkelheit. Es ist ein Derby, das zeigt, dass Leipzig zwei Fußballwelten besitzt, die dieselbe Stadt lieben, aber sehr oft nicht dieselbe Sprache sprechen. Eine Stadt, in der gilt, in Leipzig werden Derbys nicht gespielt, sie werden gelebt, gekämpft, überhöht, und nie vergessen. Heute, Jahre später, ist das Puppenderby eines der vielen Mahnmale des Derbys. Eines, das fragt, wie weit Fanrivalität gehen darf. Es erinnert daran, dass Symbole Macht haben. Und es erinnert Leipzig daran, dass seine Derbys viel mehr sind als Spiele. Sie sind Soziogramme einer Stadt, die nicht aufgehört hat, mit sich selbst zu ringen.
Ich liebe diese Intros. Das ist die 9. Episode unseres Podcastes The Grudge. Mein Name ist Nico Beckspin.
Mein Name ist Hubertus von Lobenstein. Und heute erzählen wir euch die Geschichte eines Derbys, das als Klassenkampf begann, zum Spiegelbild der DDR-Sportgeschichte mutierte und schließlich zum politischen Hassduell zwischen links und rechts wurde. Wir reden über Fankultur, Ultrakultur, Epochenbrüche, aufgegebene und wiedergeborene Identitäten und geradezu mythische Wucht aus über 100 Jahren. Aber bevor wir einsteigen, sag mal, Nico, deine vielen Stadionbesuche Revue passieren lassend, hast du schon mal richtig Angst in einem Stadion gehabt? Also so das Gefühl, dass dir wirklich die Kontrolle komplett entgleitet, dass um dich rum wirklich die Vollrandale ausbricht?
In den kompletten Extremen noch nicht. Diese Duelle fehlen mir noch. Hashtag Belgrader Derby zum Beispiel oder auch irgendein Derby im südamerikanischen Raum. Die möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ich hatte das schon das eine oder andere Mal bei dunklen Spielen so rund ums Stadion, dass du gemerkt hast, hier ist was in der Luft und du solltest ein bisschen aufpassen. Aber ich war neutraler Beobachter und habe es halt irgendwie so ein bisschen sacken lassen. Vielleicht mal bei HSV gegen Werder Bremen in den wilden Zeiten, bei einem Abendspiel oder so im Europapokal. Aber ich glaube nicht in der Wucht, in der es sich um das dreht, was in so einer Stadt wie Leipzig passiert, wenn da zwei Erzrivalen über 100 Jahre so eng aufeinander hängen und wahrscheinlich auch so viel Frust entsteht. Wie ist das bei dir?
Ich habe es einmal tatsächlich erlebt, und zwar schon im Vorfeld und dann auch im Stadion. Ich hatte das eher zweifelhafte Vergnügen, dass ein Freund Tickets besorgt hatte während der EM 2000. Du erinnerst dich, das ist diese grauenvolle Rumpelfußball-EM der Deutschen gewesen, wo sie in der Vorrunde rausgeflogen sind mit einem 3:0 gegen Portugal. In der Vorrunde gab es in Charleroi ein Spiel gegen die Engländer. Und zu dem sind wir dann beide hingefahren. Und das Spiel ist in die EM-Geschichte damals eingegangen, weil es da schon im Vorfeld unfassbare Szenen gegeben hat in der Stadt. Und wir waren da wirklich mittendrin. Wir sind da ganz unschuldig, fröhlich mit dem Auto hingefahren, steigen aus dem Auto aus, kommen aus dem Parkhaus und das Erste, was wir sehen, sind fliegende Stühle in der Fußgängerzone. War richtig Alarm und das setzte sich dann auch im Stadion fort, so sehr, dass ich wirklich gedacht habe, gleich fliegt die Tribüne um. Da war richtig, richtig Alarm und wir sind tatsächlich vor Ende des Spiels raus aus dem Stadion, obwohl die Karten echt teuer waren, aber wir haben gesagt, nee, pass auf, das tun wir uns nicht an. Wer weiß, was da am Ende des Spiels noch passiert. Und sind wirklich aus der Stadt mehr oder weniger draußen gewesen, noch bevor das Spiel zu Ende war. Warum ich dich das frage? Normalerweise reden wir hier über Sport. Heute müssen wir auch über Angst reden, über das, wohin Sport manchmal führen kann. Das ist eine leider Gottes ziemlich gute Überleitung zu unserem heutigen Grudge-Match. Denn das hat viel auch mit Angst zu tun. Mit Emotionen, die fehlgeleitet laufen.
Ja, und man muss mal sagen, wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, weiß man es. Wenn man von außen guckt, ist es halt im Prinzip nur die Stadt Leipzig. Und modern geguckt, wieso? Da ist doch RB, das ist doch der Club mit den Dosen, das Produkt. Was soll denn da groß an Geschichte und Tradition arbeiten? Aber seit über 100 Jahren schlagen in dieser Stadt ja zwei Herzen. Das eine davon am Leutscher Holz. Ne? Das ist, und ich selber war glaube ich, war schon überall da, aber so dieses Gefühl von, ich habe noch nie in Leipzig bei diesem Verein Fußballspiele geguckt. Wenn man sich es aber beschreibt, ist es halt ein bisschen enger, es ist ein bisschen dichter, vielleicht ein bisschen wilder, ist der Arbeiterstadtteil, das rau, rabiat, da merkst du halt so einen Fußballschlag, wie man ihn vielleicht sonst auch nur in anderen Gebieten, so in NRW erlebt, das ist das Herz von Chemie Leipzig, ne? Also dann auch dem Ort, wo dieses Sportgefühl rund um eine Betriebssportmannschaft über die Jahre unheimlich viele Emotionen und auch Wellen geschlagen hat. Es ist ja ständig auch immer wieder ein neuer Verein gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was trotzdem mit den Menschen ziemlich viel macht. So, ne? Und das Herzstück von dem ist der Alfred Kunze Sportpark, in dem ich leider noch nie war, aber der ja auf jeden Fall auf jeder Reisekarte stehen sollte, wenn man Fußballstadien in Deutschland angucken möchte.
Ja, und wenn man dann da ist, dann sollte man auch nach Probstheider gehen, ins Bruno, das berühmte Bruno-Plache-Stadion, denn das ist das andere Herz, das ist das Herz von Lok. Das ist da, wo die Alleen ein bisschen länger, ein bisschen schicker sind, wo die Traditionen noch mal ein bisschen schwerer wiegen und die Vergangenheit wie so ein Wappen über allem thront. Das ist das Herz von Lok Leipzig, geboren aus den Strukturen des traditionsreichen VfB Leipzig. Und das hat ein bisschen einen anderen Beat. Der Probstheider-Beat aus den Jahrzehnten ist eher so einer von Macht, von Establishment. Das ist so ein Beat, der ist unterstützt, gefördert worden, der war immer repräsentativ. Das ist so ein Beat, der ein Milieu geschaffen hat, das sich immer eher an Ordnung, Stärke und Hierarchie orientiert hat und das so ein Selbstverständnis entwickelt hat, das sich spätestens ab der Jahrtausendwende auch, muss man sagen, sehr stark aus politisch rechten Strömungen gespeist hat. Und zwischen diesen beiden Herzen gibt es ein eindeutiges Band, unsichtbar, aber fühlbar, gespeist aus mehr als 100 Jahren gemeinsamer Geschichte, sehr wechselvoller gemeinsamer Geschichte. Aber es ist eben kein verbindendes Band, sondern es ist ein politisches Spannungsfeld, ein historischer Riss. Und der geht deutlich tiefer als ein bloßer sportlicher Wettbewerb.
Ja, wie du schon sagst, ne? Wenn man da irgendwie im Westen und Süden in so einer Stadt zwei Vereine hat, die offensichtlich relativ schnell auch zu einer wirklichen Instanz werden, dann sind Tabellen und Punkte auch relativ schnell zweitrangig, denn wir sprechen hier offensichtlich von zwei verschiedenen Klientels. So, das ist etwas, was mehr wirkt, auch wie Vereinsnamen, denn im Laufe des 20. Jahrhunderts sind die mehrfach umbenannt, umstrukturiert worden. Wir sprechen früher vom VfB, zwischendurch war es, dann gab es dann mal wieder ein VfB und so. Das ist alles schon wild so. Und da muss man auch sagen, dass das natürlich Fans auch noch ein kleines bisschen mehr stärkt, weil Fußballvereine sind Identifikation, die sind damit ja auch als Vereine Träger von genau dieser Identifikation und im Prinzip ist es egal und ich glaube, das ist gerade bei solchen Vereinen auch noch härter egal, das habe ich ja mit meinem Verein nie gehabt hier mit Werder Bremen, aber egal wie der Verein heißt, wo er spielt, wie viele Punkte er macht, es geht immer noch um die Identität und die wird an der Stelle weiter nach oben getragen und aus dieser Identität entsteht Rivalität, die wie wir es schon gesagt haben, ja schon seit Dekaden, seit über 100 Jahren in dieser Stadt quasi umhergeht, weil auch so, sagen wir so, da zwei Themen drin sind. Das eine ist, wir reden hier auch von sportlicher Relevanz im frühen Beginn. Die führt dazu, dass du Identität hast und das wiederum führt dazu, dass die Vereine irgendwie immer wieder auch irgendwas anderes machen können. Die Fans da drin stehen aber genau für das, worauf dieser Verein aufgebaut wurde. Und dafür müssen wir jetzt aber wahrscheinlich mal Anfang 1900 zurück.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Es gibt ja die berühmte Kampagne, Reiner heißt jetzt Twix. Das hat man damals dann benutzt, um so einen Schokoladenriegel umzutaufen, aus unterschiedlichen Gründen. So einfach ist das und so eindimensional ist das eben in Leipzig nicht, denn du sagst es völlig richtig, Fans kaufen auch eine Haltung, stehen zu einer Haltung. Und egal, wie Reider in Leipzig dann gehießen hat zwischendrin, war völlig egal, weil von Anfang an immer eine bestimmte Haltung dahinter stand. Um das zu verstehen, muss man in der Tat zurückgehen in Richtung 1900, denn man kann das Grudge-Match, über das wir heute erzählen, ganz grob in drei Phasen unterteilen. Die Phase 1 ist die Zeit zwischen 1900 und 1945. 1900, nur nochmal so zur Erinnerung, ist der DFB in Leipzig, das ist die Wiege des deutschen Fußballs, gegründet worden. Und in der Zeit gab es in Leipzig, man mag das gar nicht glauben, vier Vereine, VfB Leipzig, Fortuna Leipzig, Spielvereinigung Leipzig und Wacker Leipzig, die alle mindestens irgendwann in den nächsten Jahren mal das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft erreichen sollten und die über große Stadien verfügten und die Stadien auch vollgekriegt haben, beziehungsweise die haben zum Teil sich die Stadien dann geteilt, haben aber jeweils ihre Heimspiele vollgekriegt und da sind schon damals zwischen 20.000 und 60.000 Zuschauer dabei gewesen.
Weiß man was über die Ticketpreise in der Zeit?
Ja, Pfennigbereich.
Ja, genau. Aber das ist ja schön, weil da war der Fußball wirklich noch für die Menschen und die sind gekommen. Und da ist Emotion und Euphorie entstanden.
Absolut. In den 30ern kam dann der Tour- und Rasensportverein Leipzig, Tura Leipzig, dazu. Und die waren dann ganz, ganz schnell in fröhlicher Feindschaft zum VfB Leipzig. Denn der VfB Leipzig war der alteingesessene, gut bürgerliche Verein und Tura Leipzig, der aus dem von der Industrie geprägten Leipziger Westen, zog eher ein proletarisches Publikum an. Und deswegen waren schon die ersten Spiele zwischen beiden Vereinen immer von, ja, ich sag mal, derby-typischen Begleiterscheinungen begleitet, wenn man sagt, handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern gehören dazu. Also da hat schlicht und ergreifend ab Spiel 1 und ab Derby 1 auch immer noch kräftig Auseinandersetzungen gegeben.
Muss man sich mal vorstellen, wenn dann schon 1900 sich Ultragruppierungen, die es da noch nicht gab, gegenseitig, also ohne Ultragruppierung, einfach Erwachsene, ja, denn meistens gehen dann ja Männer sich gegenseitig auf den Kopf hauen wollten wegen Fußballvereinen. Total lustig. Aber Rivalitäten entstehen ja auch durch Erfolge. Und ich erzähle dir eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich bin der kleine Nico, früher hat quasi auf Kicker-Fußballheften geschlafen. Ich habe all dieses, irgendwann habe ich aufgehört und dann wurde auch mein Wissen schwächer. Aber es gab Zeiten, wo ich wirklich von jedem verdammten Spieler aus der Bundesliga mir durchgelesen habe, wo er gespielt hat, wie viele Spiele, wie viele Tore, alle Statistiken durchgearbeitet. Ein bisschen habe ich verloren, aber ich werde mich noch genau daran erinnern. Der junge Nico war ja jemand, der noch in Westdeutschland, in der BRD groß geworden ist. Und als der junge Nico angefangen hat, in seinen Zehnern oder so diese Hefte zu lesen, ich werde es nie vergessen, als es um die erste deutsche Meisterschaft ging und ich als Westdeutscher gelesen habe, der erste deutsche Meistertitel wurde zwischen Leipzig und Prag ausgespielt. Das habe ich nicht verstanden. Es hat Jahre gedauert, bis ich es verstanden habe. Und das ist ja dann auch Teil dieser Geschichte, denn der VfB ist der erste deutsche Meister, hat Prag damals auch noch dazugehören. Ne? Jetzt müssen Geschichtsschüler diese Geschichte, das müsst ihr woanders alles lernen, weggefiedelt. Und damit war Leipzig, der DFB ist da, irgendwie logisch, war die Instanz. Das haben sie noch nachgeholt gegen Pforzheim 1906, gegen Duisburg 1913. Die waren so ein bisschen, Bayern München wahrscheinlich zu groß, aber schon die Instanz. So, die waren der Serienmeister. So. Und damit waren sie da. Aber ich habe Tura Leipzig nicht gelesen. Und du bringst sie hier mit auf den Tisch. Wer ist das?
Ja, die brauchen wir, damit wir Lok und Chemie erklären können.
Okay.
Denn du sagtest es ja eingangs schon, also die Vereinsnamen wurden fröhlich durchgewechselt, aber die Haltung dahinter ist geblieben und wir werden das heute noch ein paar Mal machen, dass wir ein paar von diesen Vereinsnamen erwähnen. Die muss man nicht auswendig können, aber man muss so ein bisschen, damit man so ein bisschen mitkriegt, was in den Jahren mit diesen Vereinen immer passiert ist. Es hat mehr als 50 Jahre gedauert, bis sich beide Vereine zum ersten Mal tatsächlich unter ihrem heutigen Namen Lok und Chemie gegenüberstanden. Lok ist der ehemalige VfB Leipzig und Chemie ist entstanden historisch aus dem Turn- und Rasensport. Die Fans, wie gesagt, haben sich immer dazu bekannt, weil hinter beiden Vereinen trotz der Namen und der sich ändernden Namen immer dieselbe Haltung steckte. Also nimm mal den VfB. Zunächst einmal gibt es in Leipzig die Sportbrüder Leipzig und den VfB Leipzig. Dann sind die beiden fusioniert worden zu VfB Sportbrüder Leipzig und sind 1900 Gründungsmitglied des DFB. Erst 1954 geht in Leipzig Lok Leipzig an den Start. Aber Lok oder VfB oder Sportbrüder, die waren immer Establishment. Ob Kaiser Wilhelm oder Erich in der Volksrepublik oder im Kaiserreich. Die waren immer Establishment.
Mhm.
Bei Tura kannst du dieselbe Geschichte nur ein bisschen anders erzählen. 1899 wird FC Britannia gegründet. Die fusionieren mit Hertha 05 Leipzig zum Leipziger SV. Parallel entsteht Tura Leipzig. Die beiden Vereine, also Leipziger SV, Tura, werden fusioniert. Tura ist der größere Partner, die ziehen zu dem Zeitpunkt bereits fünfstellige Zuschauermengen an und sind die frühe Keimzelle dieses Leutscher selbstbewussten Selbstbilds. Und ab 1950 heißt das Team dann erstmals Chemie Leipzig. Und auch hier gilt, ob Wilhelm II oder Walter Ulbricht, die waren immer Widerstand, die waren immer Arbeiter. Die waren immer gegen das Establishment.
Also insofern ist ja auch, wenn du dann von, ich habe das auch so, wenn ich dann auf andere Länder gucke und Sympathien und mir irgendwie, keine Ahnung, in Schottland ein Team suchen möchte, dann gehe ich nach bestimmten Faktoren und dann wird es bei mir halt Celtic Glasgow und nicht die Rangers auf verschiedenen, und unter anderem auch mit ein bisschen Ideologie, Blickwinkeln und sowas alles. Und hier riechst du auch, dass unter den Namen, die da drin stecken, natürlich auch eine Geschichte steckt, die ja, wenn man mal ehrlich ist, mit, und jetzt sind wir in Phase 2, mit Fußball in Ostdeutschland, die aber erstmal wieder gebrochen wurden. Denn da ist ja erstmal alles weg. Du sprichst davon, dass 1950 Chemie Leipzig da ist. Schön die BSG übrigens. Aber der Weg dahin ist auch, ne? Es geht 1945 erstmal wieder los. So. Und die verschwinden einfach, die Vereine, weil es halt alles Sportgemeinschaften, Betriebssportgemeinschaften und keine Fußballvereine sind. Und so wird es halt die ZSG Industrie Leipzig. Und ich finde ja bis heute, wenn man mal zurückblickt, hattest du ja so ein Gefühl von, so von außen oha, Zentralisierung und das fühlt sich alles ganz komisch an. Wenn du drin bist und dich mit Leuten unterhältst, ja viel auch Romantik und viel auch wieder Identifikation, dass der Betrieb, in dem die Großeltern gearbeitet haben, ja dann auch dafür sorgt, dass du Teil davon sein möchtest. Ne? So, es gibt die BSG Chemie, die sich um Lacke und Farben kümmert und die wird dann ab 1940 auf den Plan gerufen und schafft dann wieder das, was VfB auf der anderen Seite zu Fußballbeginn geschafft hat, im Osten aus der Struktur, die ja eigentlich auch für die Arbeiter ist, aber trotzdem die Vereine vielleicht dann trotzdem nicht so gebaut wurden. Auf einmal wird die BSG Chemie DDR-Meister. So. 1951.
Als Betriebs...
Waren die dann Establishment dadurch oder waren sie der Underdog, der es geschafft hat?
Ja, also die Betriebssportgruppe Chemie Leipzig, getragen von der VEB Lacke und Farben. Das klingt sehr institutionell, das klingt nach Establishment, ist es aber nicht. Dass die gegen Turbine Erfurt am Ende sozusagen DDR-Meister geworden sind, das war eine richtige Sensation und von der SED wohl auch so nicht gewollt. Die Fans der Chemiker feiern ihren Titel jedenfalls bis heute als Sieg der ungewollten Schmuddelkinder. Und dass sie die Schmuddelkinder sind, das hat man ihnen in den nächsten Jahren dann auch ziemlich deutlich demonstriert. Denn sozusagen auf der anderen Seite der Stadt in Probstheida hat sich derweil ja auch was getan. Die SED, die Partei, die Organisation hat beschlossen, sogenannte Sportclubs, immer mit SC vorne, zu gründen als Leistungszentren für den Sport. Das ist nicht nur dem Fußball so gegangen, sondern es ging über sämtliche Sportarten. In dem Zuge, das haben sie 1954 entschieden, und in dem Zug entstehen in Leipzig zwei Vereine, der SC Rotation und der SC Lokomotive, beide für den Fußball. Rotation wird Oberliga Dritter. Oberliga ist die, wenn du so willst, die Bundesliga der DDR gewesen. Der SC Lok gewinnt 1957 den FDGB-Pokal, das ist wie unser DFB-Pokal. Und das Stadtduell, Achtung, musst du dir echt auf der Zunge zergehen lassen, das Stadtduell am 9.9.1956 im Zentralstadion in Leipzig sehen 100.000 Menschen. Das ist bis heute deutscher Besucherrekord für ein nationales Clubspiel.
Ja, habe ich sogar noch in Erinnerung. Da kommt wieder der 10-jährige Nico und seine Fußballstatistikbücher zu tragen, ja.
So, und jetzt nochmal ganz kurz. Wir reden hier jetzt ja nicht über Rechtsnachfolger, sondern wir reden über völlig neu gegründete Vereine.
Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe den Überblick verloren. Ne? Also ich, zu viele Vereinsnamen gerade. Ich versuche dir zu folgen.
Ich ordne es dir. Wir sind 50 Jahre später nach der Jahrhundertwende. Es gibt neue Vereine mit neuen Namen. Es gibt einen Verein, der heißt Lok, und es gibt einen Verein, der heißt Chemie. Und beide haben nach wie vor die Fans mit der gleichen Haltung. Es gibt immer noch den Establishment-Verein und es gibt den Widerstandsverein. Und das wird auch noch verstärkt, denn 1963 gibt es eine neue Parteidirektive, die die Sportclubs in den jeweiligen Städten, wo die eingerichtet sind, nochmal deutlich bevorteilt gegenüber den sogenannten Betriebssportgruppen. Das heißt, es passierte Folgendes. Die haben Leipzig, SC und SC Rotation einfach zusammengepackt und gesagt, das ist der Superclub in Leipzig. Und dann gibt's ja noch die BSG Chemie Leipzig. Das sind die übrigen Spieler. Das heißt, es wird eine Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig genommen. Die kriegt das Etikett, beziehungsweise das Etikett kommt eigentlich vom Volksmund. Das ist der Rest von Leipzig. Und daneben gibt's den Supersportclub SC Leipzig. Das ist Lok Leipzig. Also halten wir fest, die einen, Lok, sind Erich Honeckers Liebling und werden gefördert. Die anderen werden einfach aufgelöst, tummeln sich im Nirgendwo des Ostfußballs und dürfen erst 9 Jahre später wieder in der Oberliga auftauchen. Also Chemie ist 3 Jahre nach der Meisterschaft schlicht und ergreifend per Order der Mufti verbannt worden aus den oberen Etagen des Fußballs, hat sich irgendwo unten getummelt und darf 9 Jahre später mit öffentlicher Erlaubnis wieder auftauchen, ist aber geplant als Auffangbecken für die weniger guten Spieler in Leipzig. Während der sozialistische Staat also den Leistungssport gezielt förderte, war die Förderung ziemlich ungleich verteilt. Lok, klar bevorzugt, profitiert von besseren Trainingsstrukturen, bekommt regelmäßig talentierte Spieler zugewiesen. Chemie Leipzig hingegen wird systematisch benachteiligt und dient als Ausbildungsverein, der seine besten Spieler dann immer an Lok abgeben muss. Die Asymmetrie wird bereits in den 60er Jahren sichtbar und prägt logischerweise das Selbstverständnis und das Narrativ beider Clubs.
Es ist ja, wenn man dann anguckt, was dann passiert, ja auch krass, was das wahrscheinlich mit den Spielern und den Menschen und den Vereinen macht, ne? Denn du darfst wieder und es gibt die Wiedergründung und Chemie Leipzig ist 1963 wieder da, juhu, aber du kriegst in einem Staatensystem schon klar gemacht, dass du halt nicht förderungswürdig bist, dein Leutsch, ihr seid die Arbeiter, bleibt mal da. So, wir haben hier die Besten zusammengesammelt, wir müssen Kaderschmiede werden, wir müssen Erfolge feiern. Und dann gewinnt der Rest von Leipzig auf einmal die Meisterschaft. Es ist ja, wenn man rückblickt, was für eine Cinderella-Story. Stell dir mal vor, heute, das wäre ja eine Netflix-Doku, seine Mutter, mit dem allen, was da drin steckt. Eigentlich muss man da noch was drüber drehen. Wenn man muss in diese Kabine rein, wie wahrscheinlich auch diese Fußballer, die ja dann Wettkämpfer sind, gedacht haben, okay, ihr wollt uns nicht, wir sind hier offenkundig benachteiligt, werden in den zweiten Verein geschoben und werden nicht so ernst genommen. Dann zeigen wir es euch. Und dann wird hier, ne, unter Trainer Alfred Kunze, den Namen haben wir schon gehört, auf einmal eine Truppe gebaut, die ist unbeugsam, die ist wertbewusst, die ist unorthodox, die ist zwar sicherlich schon demütig, weil das musstest du im Staat ja trotzdem sein, du durftest nicht zu rebellisch sein, um mitmachen zu dürfen, aber der Stolz, und das transportiert dieser Trainer mit dieser Mannschaft nach draußen auch in die Ränge und halt sorgt dafür, dass am Ende, glaube ich, viel von dem Narrativ, was die Fans bis heute in sich tragen, wahrscheinlich da gegründet wurde, ne? Wenn du immer wieder irgendwie das Gefühl hast, du wirst so ein kleines bisschen unten gehalten. Und deswegen ist wahrscheinlich auch so diese eine Chemie für dieser eine Termin für die Chemiegeneration so wichtig. 10. Mai 64 in Erfurt. Es geht darum, Meister zu werden. Chemie braucht einen Sieg. Und nach 13 Minuten steht es bereits 2-0. Und ich kann mich richtig hineinversetzen in die Situation, wenn da 10.000 Fans mitgehen. Und wir reden ja von dem, was wir heute durch Social Media und Euphorie und so sehen, wenn Massen kommen und Fanmärsche und allem drum und dran. Damals, gerade noch in der DDR, gab es das ja auch gar nicht medial erschlossen. Und es war vielleicht auch gar nicht so, das weiß ich jetzt nicht, ich war nicht da, aber so martialisch produziert. Es war einfach intrinsisch aus dem Herzen. Wir müssen hier aus unserem Viertel jetzt mithelfen, damit die BSG Chemie in Erfurt gewinnt und Meister wird. Absolut. Das finde ich krass, weil die Mannschaft ist abgeschrieben, die wollen nicht. Das ist hier so ein kleines bisschen wahrscheinlich auch der Beginn von Widerstand, der, wer weiß, also wie weit der da schon vorangetreten war. Aber wenn du jemanden so zur Seite tust, und es wird ja Menschen im ganzen Land so gegangen sein, dass sie Klassengesellschaften für sich wahrgenommen haben in einem Staat, der keine Klassengesellschaften eigentlich propagieren wollte, so, dann holst du die Würde der Arbeiter wieder raus. Das ist ein bisschen Fußballromantik. So, das ist eine Legende, die da geboren wurde, die deutsche Legende. So. Und genau das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Kunze und, also wir müssen jetzt nicht mit Namen umschmeißen, aber es gibt noch ein legendäres Stürmer-Duo, ne? Auch Bauchspieß und Pacholski, die da Symbolfiguren werden. Aber die insgesamt dafür sorgen, dass noch mehr Stolz in eine Partie hineinkommt, die dafür sorgt, dass auch das erste Derby vor 30.000 Leuten mit 3-0 im Zentralstadion gewonnen werden. Da brauchst du dir, wenn man mal rückblickend drauf schaut, schon eigentlich so aus dem, was du gar nicht willst, weil du machst Kaderschmiede und du sorgst dafür, die Guten gehen zu Lok, die machen da ihren Job, der Rest spielt bei Chemie, macht mal, was ihr wollt. Da baust du ja schon so Narrative auf, ne? Zweimal wollte man Chemie nicht haben, zweimal werden sie Meister, so, und das ist schon heftig so. Und so, trotzdem ist es ein Beispiel für unterschiedliche Benachteiligung an Auseinandersetzungen und irgendwie dann auch ein Problem aus Sozialschicht, aber auch Politik, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, und vor allen Dingen überlege dir mal, was das mit dir als Fan macht bis heute. Da gibt es die Rebellentruppe, die Unterprivilegierten, die Nichtgeförderten, der Rest von Leipzig, die aber zweimal Meister werden. Und zwar gegen jede Wette und auch gegen eine Menge Widerstand. Und das sozusagen der Fußballadel des Ostens, Lok, schafft es in seiner ganzen Geschichte nicht, Meister zu werden. andere Erfolge gefeiert, da kommen wir gleich zu. Aber das nagt bis heute an Lok, dass sie das nie geschafft haben, dass sozusagen der Widerstand auf der anderen Seite bei den Leutschern dazu geführt hat, dass sie zweimal Meister geworden sind. Das feiern die natürlich bei jedem Derby entsprechend ab. Man muss allerdings fairerweise auch sagen, dass viel mehr als die wohlige Erinnerung an 1963 den Chemikern in Sachen sportlicher Erfolge in den kommenden Jahren nicht geblieben ist. Denn begünstigt durch die politische Unterstützung folgten 30 Jahre Überlegenheit von Lok Leipzig. Es fängt eine Ära an in Probst Heider, die bis heute Legende ist. Lok gewinnt viermal den FDGB-Pokal. 76, 81, 86, 87 und wird auch mehrfach DDR-Vizemeister. Die sind immer einstellig gewesen und haben immer oben mitgespielt.
Man muss sagen, Vizemeister, weil es ja auch damals schon dann auch irgendwann in den 80ern die Probleme gab, dass es ja, also Leipzig wird hier zwar hochgejazzt, aber in Berlin gibt es einen Verein, der ist noch wichtiger und der gewinnt einfach Bayern München like 13 von 13 Meisterschaften. Werde ich mich immer dran erinnern, an dieses Bild.
Genau. So. Spieler wie Henning Frenzel, Ronald Kreher, Frank Baum, Uwe Zötsche oder Dieter Zwecke-Kühn, prägendes Gesicht von Lok in der Zeit, kantige Typen, Fußballarbeiter mit Mut und Herz. Es war auch eine tolle Mannschaft, die da gespielt hat. Und in der Zeit ist sozusagen eigentlich fast so ein bisschen überraschend und auf dem Nebengleis eine Legende entstanden, die ist nicht im Osten entstanden, sondern die ist europäisch gewesen. Es gab die berühmte Saison 1987. Da träumt Probst Heider vom ganz großen Wurf. Denn sie stehen im Finale des Europapokals der Pokalsieger. Sie schlagen im Halbfinale Girondins Bordeaux im Elfmeterschießen vor auch fast 100.000 Zuschauern im Zentralstadion. Auch da war echt die Hölle los. Das Spiel ist heute ein absoluter Mythos. Jeder Lokist kann dir genau sagen, was da passiert ist. Der Trainer Hans-Ulrich Thomale wird zum General dieser Abende. Team, was wirklich Angst verbreitet und Mannschaften wie Rapid Wien, den FC Sion und Girondins Bordeaux eliminiert. Und Leipzig ist so ein bisschen die Mannschaft, die keiner loswerden kann, die einem sozusagen bis zur Kabine in die Kabine hinterherläuft, die mit hartem, aber wirklich fairem Fußball bis ins Finale gekommen sind. Das findet dann am 13. Mai statt und Lok verliert 0:1 gegen Ajax Amsterdam.
Kannst du dich daran erinnern? Also weil ich kann mich selber noch ein bisschen daran, also das von dem Gefühl, wieder so, da war ich ganz klein. Und trotzdem erinnere ich mich daran, dass diese ostdeutsche Mannschaft aus der DDR im Finale gewesen ist und ich aus irgendeinem Gefühl trotzdem gedacht habe, irgendwie Lok Leipzig, das klingt ganz schön, so, vielleicht schaffen die es. Würde ich mich irgendwie für die freuen. Und sie haben es nicht geschafft. Das war fast ein bisschen schade. Ja, obwohl ich null Politik oder irgendwas, es war nur der Name und Gegner und die gehörten da nicht hin.
Mir ging es exakt genau wie dir. Das war damals auch ein ziemliches Thema, auch in der westdeutschen Presse. Da wurde ziemlich viel drüber berichtet über das Spiel. Und man war dann relativ schnell so, dass man Lok die Daumen gedrückt hat gegen Ajax Amsterdam und gesagt hat, Mensch, wäre doch toll, wenn die mal sowas gewinnen. Das wäre der erste Europapokal und so. Das müsste man denen doch gönnen. In Probst Heider glauben sie bis heute, dass der Fußballgott an dem Abend einfach einmal leider kurz unaufmerksam war, aber dass sie es verdient hätten.
Und das ist lustig.
Fair enough.
Aber es ist lustig, weil wir gehen ja davon, da gehen wir schon ja auch von dem Underdog-Lok in der großen europäischen Welt aus, die da vielleicht es verdient hätten, einmal diese Reise zu machen. Du hast von 30 Jahren Vorherrschaft Lok Leipzig natürlich auch durch System gesprochen. Und wenn man die bei Chemie mal ein kleines bisschen zusammensammelt, dann, ne? Haben da die Fußballgötter ganz anders gearbeitet. Denn einmal 63 Meister werden und dem Establishment mit Anlauf gegen Schienbein treten, heißt ja trotzdem nicht, dass du dann die Kaderschmiede bist und von dort weitermachst. Das schaffst du mal. Und dann kannst du eine tolle Geschichte erzählen und Schalke 04 ist ein so großer Verein im Westen, der genau darauf auch basiert, dass vor 35 Jahren Geschichten gefallen sind, die bis heute noch die Menschen im Leben erhalten. So wird es da auch gesehen gewesen sein, denn danach ist es ein hartes Stück DDR-Fußballbrot, dass du da backen musst, so, ne? Immer wieder Abstiege, Fahrstuhlmannschaft, 69, 71, 74 abgestiegen, auch immer wieder zu hoch, hochgegangen aus der DDR-Liga, wenn die Oberliga 85 wieder abgestiegen und dann auch bis zur Wende kein Wiederaufstieg. So, das ist schon vom Papier vielleicht fast ein bisschen vergleichbar mit HSV St. Pauli. Die einen sind in der Zeit auf dem Weg nach Europa und können da irgendwie groß mitmachen.
Guter Vergleich, habe ich auch dran gedacht, als ich mich mit den beiden beschäftigt habe, ja.
Ja, und die anderen spielen einfach keine relevante Rolle, haben aber mal so zwei, drei Highlights. Das hat St. Pauli ja nicht vor 100 Jahren gesetzt, dass sie wirklich weit gekommen sind. Aber das Derby, das ist dann immer was anderes. Und ich glaube, das ist auch das, was so wahrscheinlich die Chemie und die Energie zwischen Lok und Chemie bis heute aufrechterhält. Denn bei allem, was du da siehst, so sieht es die ganze Zeit danach aus, da müsste Lok ja auch klar dominiert haben. Und wenn du dir, keine Ahnung, HSV St. Pauli anguckst, dann ist das ja am Ende so. Hier ist es nicht so. In dieser kompletten Zeit, in der sie miteinander gespielt haben, bis jetzt, letztes Jahr in der Statistik, war es zwar schon so, dass Lok insgesamt 35 von den über 100 Duellen gewonnen hat, aber 37 Chemiesiege sind auch eine Ansage, ne? Und wenn man in die, und da steckt aber auch sehr viel drin von, der Fußball ist ja jetzt auch seit 35 Jahren noch kommerzieller, das heißt, es ist noch schwieriger, Fußballmannschaften aufzubauen und in dem Establishment mitzuhalten. Und wenn du dann aber auf die DDR Bilanz guckst, und auch dort sprechen wir hier von Fahrstuhl und von ganz viel Problemen von Chemie, überhaupt nur ansatzweise mit dem Lok mithalten zu können, stets 19 Siege gegen 19 Siege. Das finde ich schon krass. Und das ist auch irgendwie sicherlich auch, weil jedes Spiel so ein bisschen besonders war. Und da ist Fanfeindschaft entstanden. Da haben wir jetzt hier bis in die 80er Jahre zurückerzählt. 1983 wurde es dann aber nochmal richtig doll, ne?
Ja, du hast ja gerade den Vergleich HSV gegen St. Pauli bemüht und schon festgestellt, schon beim Spielvergleich haut es da nicht mehr ganz so hin, weil sich da die Überlegenheit des HSV auch in entsprechende Ergebnisse umgesetzt hat. Der andere Unterschied ist, die Feindschaft zwischen Lok und Chemie ist spätestens ab 1983 ultra hart geworden. Im August 83 kommt es in der Nacht zur Nacht, in der Leipzig brennt. Schon Stunden vorm Anpfiff sammeln sich Gruppen in verschiedenen Teilen der Stadt. Nicht im Sinne von organisierten Ultras, wie man die heute kennt, sondern das sind lose Klicken, junge Männer, viele relativ alkoholisiert, aufgeheizt von Wochen gegenseitiger Provokationen. Die fanden auch nicht nur im Stadion, beziehungsweise die fanden nicht im Stadion statt, sondern die fanden zum Teil mit Statements in der Presse statt und so weiter und so weiter. Also die haben sich da ordentlich besorgt. Und dann passiert das, was dann komischerweise niemand mehr stoppen konnte. Abseits des Stadions treffen die Gruppen an der einen oder anderen Stelle aufeinander. Die Polizei war auch völlig unvorbereitet. Und innerhalb von Minuten kippt die Lage komplett. Die Fäuste fliegen, die Steine werden geworfen und es haben sich richtige Frontlinien gebildet. Und das waren erst kleine Scharmützel, später wird es eine Massenschlägerei. Zeitzeugen in der Presse sprechen später von einer klaren zahlenmäßigen Überlegenheit der Chemiefans, etwa 1000 gegen rund 300 Lok-Anhänger. Aber die Lok-Gruppe hält dagegen, verbissen, brutal, koordiniert. Und die Szene hat halt nichts mit dem Fußballspiel zu tun, sondern das ist eine Straßenschlacht. Die jagen sich gegenseitig durch die Nebenstraßen. Einzelne werden rausgefiltert und dann entsprechend zusammengeprügelt. Attacken erfolgen gezielt. Da ist richtig organisierter Kampf. Gürtel, Flaschen, alles kommt zum Einsatz, was werfbar, stichbar ist. Das ist so eine Szene, ich wüsste nicht, mit welcher Szene rund um ein Fußballspiel in Deutschland ich das vergleichen möchte. Also
ich glaube, wir haben ja, was das angeht, dann doch ja auch in den 80er Jahren generell im Fußball so ein paar Situationen, wo aus England gewachsen, Gewalt und Fußball so eine Dimension bekommen, die ja generell dazu führt, wenn wir vom Heiseldrama sprechen und so, wo Polizei und Fanlager nicht, also vor allem Polizei oder Ordnungshüter nicht genau wussten, wie sie damit umgehen, was da an Energien entstehen. Und dann sind wir hier ja nochmal anders, ne? Wir sind ja auch noch in der DDR. Die Meinung ist, dass sie sowieso das System im Griff hat und von oben, ja, also was ist der richtige Begriff dafür, schon von oben diktierend dafür sorgt, dass das Volk ruhig ist. Und dann sorgt der Fußball dafür, dass sich da Leute richtig auf die Amme hauen. Das ist Gift für das Bild vom sozialistischen Sport. Ne? Das muss man sich mal so vor Augen führen. So, dass die Polizei greift viel zu spät ein, ist vollkommen überfordert, die wissen gar nicht, was hier los ist und sowas alles. Es gab keine Hochrisikospiele, es gab keine Fantrennung, es gab keine Fansprecher, Präventionsstrategien, Leitrichtlinien für die Durchführung von DDR-Oberligaspielen, so Massenmobilisierung, das ist ja nicht erlaubt. Und der Fußball ist ja eigentlich der Raum, in dem es ja auch gar nicht passieren soll. Und auf einmal passiert es ja richtig. Bam, es knallt. Ist doch auch irgendwie, wenn du ans System denkst, auch klar, dass dann erstmal Stille war. Da wird nicht drüber berichtet. Da wird auch nichts erzählt. Da wird dann ja auch nicht von der Ungerechtigkeit, die da drin steckt und dem Übergriff irgendwie berechtigt, um den wieder gerade zu rücken. Und das führt ja automatisch dazu, dass diese Schlägerei von 1983, und es ist interessant, wenn du drauf guckst, wie sich ein Staat entwickelt, und im Kleinen ist es nur ein Fußballspiel. Und es ist nur eine Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballmannschaften. Trotzdem hat das eine riesen Auswirkung auf Identität. Auf Identität in diesem Derby und so ein bisschen auch auf das, wofür die Lager stehen. Und dann sprichst du ja in einer Stadt wie Leipzig mit ein paar hunderttausend Einwohnern nicht nur von 200 Idioten, die sich im Zweifel in der Nacht auf die Oma hauen wollen, sondern du sprichst von 10, 20, 30, 50, 100.000 Menschen in einer Stadt, die auf einmal eine Beziehung dazu bekommen.
Klar.
So, auf und der einen Seite Lok.
Und im Zweifelsfalle ja dann auch ein Stück weit gezwungen sind, Farbe zu bekennen. Ich gehöre zu den einen oder zu den anderen. Da gibt es keinen neutralen Boden mehr. Die haben sich gestern Abend eine Massenschlägerei geliefert. Da musst du irgendeine Meinung dazu haben. Finde ich das gut? Und auf welcher Seite wäre ich gewesen, selbst wenn ich nicht dabei war?
Und das ist das. Auf welcher Seite bin ich? Und da ist ja schon auch dieser Ruf entstanden, dass Lok Leipzig, dass die harte, das kämpferische Lager, die aggressiv sind, die auf die Fresse hauen wollen und Chemie diejenigen sind, die einfach erstmal wahrscheinlich auch emotional verbunden als die Angegriffenen dadurch auch ein Gegenpol werden und dafür sorgen, dass sie vielleicht auch von dem Bild, das martialische Bild, das Lok damit aufbaut, dass das auch gebrochen wird. So, also ich glaube, dieser Moment ist mehr als einfach nur ein Kampf in der Nacht und vielleicht ein bisschen Versagen der Polizei und einer schlechten Kommunikationsstrategie drumherum. Das ist schon auch ein Moment, an dem wirklich Fußball, kulturelle Subkultur in Ost-Berlin, in Ostdeutschland, in Leipzig wahrscheinlich wirklich ihre Wurzel hat. Weil danach, spätestens danach, war es nicht mehr nur Fußball.
Absolut. Und damit willkommen in der fußballerischen Neuzeit beider Vereine. Willkommen im Ostfußball nach der Wende. Denn das hat das Ganze eben dann leider Gottes auch noch alles viel schlimmer gemacht. Willkommen in den dunkelsten Kapiteln beider Vereine. Denn nach der Wiedervereinigung mussten beide Vereine Insolvenzen, Neugründungen und Fusionen durchlaufen. Jetzt passiert also mehr, im Grunde genommen exakt dasselbe wieder, was 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist.
Hast du die Anzahl der Vereinsnamen noch drauf, wievielte Namenswechsel es jetzt gerade ist?
Wenn ich aufgeschrieben hätte, nein, ganz ehrlich. Kannst nicht vergessen.
Das ist schon wild.
Also was hat die Zeit zwischen 50 und 90 gebracht? Was gebracht hat, ist, dass die Fans auf der einen Seite sich an das Wort Lok und die Fans auf der anderen Seite an das Wort Chemie gewöhnt hatten und das irgendwie ganz gut fanden. Was aber eben auch passiert ist, und das ist ja auch in anderen Bereichen passiert, in diesem Falle hat Westdeutschland Ostdeutschland übernommen und damit denen auch die Struktur, das Organisationsprinzip des DFBs aufgedrückt und gesagt, so machen wir das jetzt. Und die ganzen Ostclubs mussten nur irgendwie zusehen, wie sie in dem System Land gewinnen und ihre Position wieder einnehmen. Was ist passiert? Chemie ist mit einem anderen Club, Böhlen, fusioniert, 1990 zum FC Sachsen-Leipzig. Da haben eine Menge Leute gedacht, das bringt mehr Stabilität. Es hat aber auch eine Menge Leute gegeben, die befürchtet haben, damit verlieren wir unsere Identität. Und die Letzteren haben leider recht behalten. Der neue Verein ist als Sportprojekt gar nicht so unerfolgreich, aber als emotionale Heimat passt es einfach nicht. Und 1997 ziehen die Fans, nicht alle, aber eben die Chemiefans, die alten, die Notbremse, und gründen die BSG Chemie neu. Das ist ein ganz seltener Akt im Fußball in Deutschland, ein seltener Akt der Selbstermächtigung. Das heißt nämlich, Chemie ist nicht der Verein, der sich seine Fans gesucht hat, sondern Chemie ist der Verein, den die Fans sich zurückgeholt haben als ihren Verein. Das war also eine bewusste Entscheidung von denen. Dann haben sie sich durch alle möglichen Ligen nach oben gespielt, sind mehrfach aufgestiegen. Und seit 2016, seit der Saison 2016-17, spielt Chemie von einem einjährigen Betriebsunfall, wo sie mal abgestiegen sind in die Liga darunter, in der Regionalliga Nordost, das ist die vierte Liga, und belegt dort meist so solide Mittelfeldpositionen. Also, wir merken uns, Verein geht im Grunde genommen pleite, wird von den Fans neu gegründet, und spielt in der Regionalliga Nordost. Jetzt gucken wir uns Lok an. Da passiert nämlich ziemlich genau dasselbe. Die kehren nach der Wiedervereinigung zu ihrem alten Namen, VfB Leipzig, zurück. Ist irgendwie in der Geschichte des DFB durchaus konsequent, das so zu machen, weil sie eben die große Vorkriegstradition wiederbeleben wollen. Der Plan scheint aufzugehen. 93 steigt der VfB in die Bundesliga auf. So. Lok-Fans sind begeistert. Größe verjährt nicht. Wir sind jetzt Bundesliga. Allerdings hält der Traum nur eine Saison und der Absturz danach ist dramatisch. Der Club ist komplett überschuldet. Es entsteht ein völliges Führungschaos, hat riesige Strukturprobleme. Und bis 2004 geht der VfB dann komplett in die Insolvenz. Das, was einst Deutschlands erster Meister war, verschwindet. Nur das Stadion bleibt. Und die Fans. Und Achtung, was passiert? 2004 gründen Fans und Ehemalige einen neuen Verein, den ersten FC Lokomotive Leipzig. Also auch da passiert genau dasselbe. Die Fans sagen, unsere Haltung wird von keinem Club vertreten, also holen wir uns unsere Haltung zurück, indem wir den Club selber gründen. Erster FC Lokomotive Leipzig. Das ist also eine Wiederaufstehung, ein trotziges Jetzt erst recht. Und sie starten, Achtung, in der 11. Liga.
Sie starten, da erinnere ich mich sogar dran. Das ist ja geil, geile Geschichte.
Sie starten in der ersten Liga, aber nicht wie der Dosenverein mit viel Geld, sondern wirklich von den Fans organisiert, aber die kommen in Massen. Und so steigen sie eins ums andere Mal auf. Tausende kommen, um Spiele von eines damaligen Dorfvereins sich anzugucken. Und Lok wird zur Bewegung, zur nostalgischen Bewegung, aber eben auch zum Identitätsstifter für eine ganze Region. Und auch der Weg endet, bis auf Weiteres, seit der Saison 2015 in der Regionalliga Nordost. Lok ist durchgehend in der Regionalliga seither. Die spielen allerdings dann nochmal auch sportlich eine etwas andere Rolle, werden in der Corona-Saison Meister. Wegen Corona gibt es allerdings keine Aufstiegsrunde, das heißt, sie haben nicht die Chance, in die dritte Liga aufzusteigen. Die haben sie als Meister dann 2024/25 wieder, verlieren allerdings in der Relegation gegen TuS Havelse und, kleiner Spoiler zu diesem Zeitpunkt, sie sind auch dieses Jahr wieder Meister geworden, sind wieder in der Relegation und treffen dort auf die Würzburger Kickers.
Ey, das ist sportlich und das ist interessant, weil es ja schon hier, also auf der sportlichen Ebene erstmal unterwegs ist, auch sehr dramatische Geschichten, denn wenn du dich nur darauf konzentrierst, ist auch die Geschichte von Lok eine dramatische, der du eigentlich folgen möchtest, wie sie ja quasi seit jetzt fast 10 Jahren in Anführungsstrichen unten gehalten werden und es einfach nicht schaffen, durchzustoßen in die nächste Ebene. So, ne? Es ist insgesamt aber die sportliche Seite, von der wir reden. Wir können aber gerade hier in den 2000ern aber nicht davon wegkommen, dass die politische Linie zwischen diesen beiden Vereinen halt immer deutlicher wird. Es gibt eine Dokumentation von Weiß dazu, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Und wer es nicht weiß, dem sortieren wir das einmal ganz kurz zusammen. Chemies, Ultras sind ganz klar links. Das ist antifaschistisch. Das ist klarer Kampf gegen rechts. Das führt auch seit den 2000ern dazu, dass generell Leipzig, eine Stadt, die ja auch in den letzten 10 Jahren, würde ich fast sagen, ja auch so ein bisschen wie so ein Planet rund um Berlin sich entwickelt hat und auch viele Kreative und Kunstschaffende dahin gezogen hat, weil Berlin zu teuer wird, ist dann, wenn Chemie auch derjenige, der denen quasi die Heimat gibt, da wo sie alle hinkommen. Autonome Gruppen, so Kiez, das ist alles da, so koordinominös, das findet sich auf der Seite statt. So. Das ist definitiv, würde ich sagen, auch total wichtig, weil in dieser Zeit wahrscheinlich auch in so einem Stadt wie Leipzig, in einem so ein bisschen vergessenen Ostdeutschland, ist total wichtig war, sich auch politisch und sozial zu engagieren und so, ne? Und damit ist Chemie ja eigentlich durch die sportliche dann doch liebgemeint Irrelevanz ja mehr zu so einem Projekt geworden, um Menschen zusammenzusammeln. So. Ich glaube, das macht es auch spannend. Deswegen ist ja auch so eine Verbindung, also da sind wir wieder bei der St. Pauli-Parallele, so. Da gibt es sehr viel von dem, dass es eine subkulturelle Verwurzelung gibt, wo es wichtiger war, jetzt Meistertitel zu holen, sondern wofür steht Chemie? Wie grenzen wir uns ab? So, ne? Wenn auf der anderen Seite Lok-Fans im Derby 2002 einen Banner mit Rudolf Hess bei uns rechts außen hochhalten. Also,
ja.
Ich sag dir schon, das ist schon alles so schwierig. Ja, vor allen Dingen, und das ist ja auch ein generelles Fußballerproblem, so, keine Ahnung, guck dir andere Vereine an, du, check mal du als Zuhörer deinen eigenen Verein, wenn du Fan von etwas bist, wie da die vielleicht auch rechte Gesinnung in der Kurve mal mehr, mal weniger vertreten war. Da bin ich persönlich auch ganz glücklich, dass um mich rum das automatisch auch eher mehr weltoffen sich aufstellt als andersherum. So, aber es wird dadurch logischerweise auch immer wieder zu einem brutalen Feld, und was 1983 der Fall war auch 2007 der Fall im Dezember, ne? Und das ist eigentlich eine Weihnachtsfeier vom Fanclub. Und also die Diablos wollten da einfach nur feiern und Karaoke und Ska-Musik und sich das gut gehen lassen. Und auf einmal kommen 50 vermummte Lok-Fans und hauen alles durcheinander. Werfen Rauchbomben, Gaspistolen, Baseballschläger. Wir sind wieder bei dem gleichen Bild, und auch dort wird durch das Politische hier noch einmal die Härte gezeigt, weil dann sogar Feuer gezündet wurde. So, es gab einen offenen Krieg und Kampf zwischen Fanlagern zweier Vereine an diesem Dezember im 2007, der besonders dadurch gezeichnet war, dass es halt ein bisschen mehr politisch war als nur sportlich. So.
Vor allem, es ist eben eine Auseinandersetzung, die auch nicht im Stadion stattfindet mit Fangesängen und Inszenierungen, sondern das ist schlicht und ergreifend brutalster Überfall im Privaten.
Ja, und man muss ja dazu auch noch packen, wir haben ja dann auch immer viel Diskussion darum, und auch die Polizei hat schon 1983 nicht gut gearbeitet. Auch hier gab wohl einen Tipp, ne, dass man eventuell, der Präsident hat gesagt, könnte sein, dass da was passiert. Polizei wäre ganz cool, wenn ihr mal hingeht und mal nachguckt. Dann war die Polizei 10 Minuten vorher vor Ort, und man muss sich das mal alles so zusammen, das ist so Hanebüchen. Und dann gehen sie da rein und dann sagen sie, jo, hör so nix. Und dann gehen sie wieder weg und 10 Minuten später knallt's. So. Und das ist, also, boah, das ist auch etwas, was auch zu Recht öffentlich scharf kritisiert wurde, dass auch zu Recht in einer ostdeutschen Stadt in den 2000ern die Diskussion über Polizeiarbeit mit Hooligans und diesen Strukturen und Rechtsruck und allem natürlich in die Medien bringt. Und da wurde dann drüber diskutiert, und da hat man natürlich auch kritisiert, aber wahrscheinlich auch noch mehr den Anfang von auch medialen Grenzen und Zäunen sowas geschafft. Denn guck mal, das ist ja Politik als zentrales Mittel einer Feindschaft. Die sind in einer Liga, die spielen mal gegeneinander, aber eigentlich ist die sportliche Rivalität, das ist dann vielleicht die Chance zurückzuhauen auf dem Platz, aber eigentlich wird hier angegriffen, weil es ein anderes politisches Bild gibt und irgendwie damit irgendwie auch dafür zu sorgen, dass du als Fan ja jetzt eigentlich nicht wegen einem Sieg, sondern eher wegen der politischen Haltung versuchst, den anderen runterzumachen. Und ich finde, das ist schon ein heftiges Ding und macht natürlich auch dieses Leipziger Derby zu einem ultrabrisanten. Und das vielleicht hoffentlich auch ab und zu mal sportlich, aber vor allen Dingen ziemlich politisch aufgeladen. Und ich glaube, das gibt es so, das ist nicht mal in den schlimmsten Zeiten zwischen HSV und St. Pauli so gewesen.
Ja, das stimmt. Dazu hin ist es, glaube ich, ein Stück weit auch ein Vorbote für etwas, für eine Problematik, die wir in dieser Saison jetzt auch in der Bundesliga ein paar Mal gesehen haben. Was machst du als Vereinsführung, wenn du eine Fankultur hast, die du öffentlich ständig verdammen musst? Du kannst dich als Präsident, ich meine, der Präsident von Lok, Herr Kubald, hatte sich 2007 an die Polizei gewandt und gesagt, soweit wir wissen, könnte da was passieren. Unsere eigenen Fans haben da, glaube ich, was geplant und wollen diese Weihnachtsfeier sprengen. Der Präsident von Lok warnt. Nach dem Überfall konnte der sich schlecht hinstellen und sagen, Jungs, habt ihr toll gemacht. Logischerweise nicht, sondern er musste es verdammen. Das haben wir dieses Jahr bei einigen Spielen ja auch erlebt in der Bundesliga, wo Fans, Fangruppierungen sozusagen den Verein gezwungen haben, versucht haben, den Verein in bestimmte Richtungen zu zwingen. Und ich glaube, dass das mit der zunehmenden Kommerzialisierung und mit der zunehmenden Problematik dieser 50+1-Diskussion uns noch häufiger begegnen wird in den nächsten Jahren, dass es eine Auseinandersetzung gibt zwischen der aktiven Fanszene und der Ultraszene, und den entsprechenden Vereinsführungen, weil die Verhalten und die Haltungen immer weiter auseinanderdriften.
Es ist schon irgendwie ein, also weiß ich nicht, es ist halt mehr. Es ist halt mehr als einfach nur ein Fußballspiel. Und irgendwie mag ich dann auch natürlich das, was da drin steckt, weil du da Feuer und Energie spürst. Aber es ist ein bisschen zu doll.
Und man kann sagen, ich meine, guck mal, Lok hat ja ab 2010 dann auch versucht, gegenzusteuern. Sie haben zum Beispiel einen der härtesten Truppen in der Kurve, Szenario Lok, verboten, langjährige Stadienverbote gegen Einzelpersonen ausgesprochen. Sie haben selber neue Ultragruppen versucht zu gründen bzw. zu unterstützen, wie Ultras Fankurve 1966, die sich explizit gegen Diskriminierung positionierten. Sie haben Öffentlichkeitsarbeit gegen Rechtsextremismus betrieben. Aber sie hatten halt bis in den eigenen Stall hinein auch immer wieder Skandale, die das Ganze konterkarikiert haben. Da gab es zum Beispiel eine Geschichte 2018, dass ein Nachwuchstrainer von seiner Mannschaft den Hitlergruß gefordert hat und sowas. Das hilft halt wirklich nicht weiter. Und das Problem ist, sie haben einen harten Kern von 100 bis 150 Personen, der eben ganz eisenhart rechtsidentitär unterwegs ist. Und die sind organisatorisch gut vernetzt. Und die Gruppen bestimmen weiterhin Außenbild, Kurvenkultur und Gewaltpotenzial. Ich meine, nächster unrühmlicher Höhepunkt in der Zeitschiene ist dann das Puppenderby, was wir eingangs erzählt haben.
Ja.
Ich erspare jetzt hier ein paar Details. Das ist natürlich mit brutalst geschmacklosen Darstellungen auf Pornoportalen weitergegangen und Ähnlichem. Also hochgradig unappetitlich. Fairerweise muss man sagen, das Spiel selbst ist ziemlich friedlich, nicht ziemlich, das ist friedlich geblieben. Aber selbst bis rein in die jüngste Zeit ist diese Rivalität nie frei von Spannungen. 2022 kam es zu einem Derby, das wieder bundesweit Schlagzeilen machte. Die Fans haben die Polizisten mit Tischen, Stühlen und Baumaterial beworfen. Das Spiel selbst wurde 17 Minuten unterbrochen. 170 Ermittlungsverfahren gegen Fans beider Seiten. Und im Derby 2025 wurden erneut 250 Chemiefans durch die Polizei eingekesselt, durchsucht und stundenlang festgehalten. War das gerechtfertigt? Weiß ich nicht. Aber wieder sicherheitspolitischer Ausnahmezustand.
Also, ich finde, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem dabei, ja grundsätzlich Rivalitäten sehr spannend und Emotionen und all das, was da drin steckt. Gerade wenn man aber darauf guckt, was da los gewesen ist in den letzten, jetzt auch in den letzten 10 Jahren und bei der Geschichte, wo wir uns in dieser Gesellschaft schon bewegen, ist das natürlich maximal kritisch. So. Da steckt, und wir sprechen von Regionalliga, so viel Feuer drin, so, dass es eigentlich auch viel mehr Sichtbarkeit braucht, wie man im Zweifel dagegen vorgeht. Das Ding ist ja, dass wir in der Leipzig aber eigentlich Bundesliga-Fußball haben, auf den sich alle konzentrieren, der jetzt sich wieder für die Champions League qualifiziert hat. Aber interessanterweise in dem Kontext ja gar nicht so viel interessiert, habe ich das Gefühl. Ne? Wir haben seit 10 Jahren Leipzig, die haben es jetzt zum x-ten Mal wieder geschafft, sich für die Champions League zu qualifizieren, sind ja eigentlich der, und ich kann den Namen nie richtig aussprechen, der SSV Markranstädt, so, RB Leipzig. Aber die haben nichts damit zu tun.
Naja, stell dir mal vor, du hast so einen Lieblingsfeind. Mit dem klopfst du dich seit über 100 Jahren. Und dann kommt so ein kleiner Wadenbeißer um die Ecke und sagt, ich will auch mitbeulen, ich will auch mitprügeln. Da denkst du dir doch, geh woanders hin, bleib mir hier weg. Das ist alter Grudge-Adel sozusagen gegen Grudge-Emporkömmling. Lok und Chemie ist RB ein Kunstprodukt. Sie finden es scheiße. Es hat mit Fußballtradition nichts zu tun. Und für die hat es auch mit Leipzig nichts zu tun. Wir reden auch nur von Markranstädt.
Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, durch was sie da durchgegangen sind, 100 Jahre in ihren Stadtvierteln und sich gegenseitig ständig auf die Ommel hauen. Das ist klar, dass du dann ist dir das egal, die Liga und auch das, was da
ganz
passiert.
Ehrlich, also versetz dich sowohl in Lok- oder Chemiefans. Wofür steht denn RB? Die sind familienfreundlich, die sind leistungsorientiert, die stehen für Dosen. Aber das ist ja keine Haltung. Also zumindest im Vergleich zu Chemie und Lok, da ist eine Leistungshaltung. Wir wollen Champions League spielen, wir wollen den besten Fußball, wir sind international, was weiß ich was. Aber diese tiefgehende soziale Haltung, die ist da nicht drin. Das heißt, die mögen Red Bull nicht Und da ist natürlich auch eine ganze Menge Neid im Spiel über die unterschiedlichen Mittel, die zur Verfügung stehen. Aber sie treffen sich sportlich nicht. In der Regionalliga trifft man sich nicht und im Sachsenpokal auch nicht. Gesellschaftlich haben die auch nicht so richtig was miteinander zu tun. Also entstehen da schon mal keine Grudge-Ambitionen. Und Red Bull ist umgekehrt natürlich maximal darauf bedacht, auf sein sauberes Image und hat überhaupt kein Interesse daran, in den Grudge-Sumpf in Fußball Leipzig zu geraten.
Ja, der ist ja auch ein bisschen doller. Ja.
Fairerweise muss man sagen, die Universität Leipzig hat 2022 dann doch mal eine Studie dazu gemacht, um das rauszufinden, wie sie miteinander zusammenhängen. Und die hat gezeigt, dass der gemeinsame Hass auf Red Bull, der als Symbol des modernen Kommerzfußballs wahrgenommen wird, zumindest die Feindseligkeiten zwischen Chemie- und Lokfans ein bisschen überlagert hat, sogar abgemildert hat. Das heißt, die Rivalität, es gibt eine lebendige Rivalität, aber irgendwie ist es eher so, dass man sagt, Red Bull ist das gemeinsame Feindbild, das unsere Gräben, die zwischen Lok und Chemie, gelegentlich ein bisschen weniger tief erscheinen lässt. Aber apropos weniger tiefe Gräben, mein lieber Werder-Fan, was sagen dir die Namen Heiko Scholz und Frank Rost?
Ja, also ganz lustig. Also ich erinnere mich dunkel daran, beide mal bei Werder Bremen gewesen, bei Frank Rost ein bisschen mehr, weil auch durch die Empörung, dass er beim HSV war und dann bei Werder und Pokalsieg und dann zu Schalke und so. Das war alles schon so ein bisschen, das war ein sehr guter Torhüter. Heiko Scholz auch so mit zurück, aber den verbinde ich halt mit der Epoche. Der war ja, glaube ich, auch 95 bis 97 da, wo es fußballerisch jetzt nicht suboptimal lief, aber beide schon ihre Knochen für Werder Bremen hingehalten haben. So, aber mit Leipzig habe ich sie nicht in Verbindung.
Ah, die Verbindung stelle ich dir jetzt her. Die kommen nämlich beide aus der Leipziger Fußballschule.
Ach, siehst du?
Der Frank Rost, übrigens genauso wie René Adler und Olaf Marschall, später bekannte Kicker, alle in der Nationalmannschaft, die drei kommen aus der Talentschmiede von Lok und Heiko Scholz, genannt Scholle, kommt ursprünglich von Chemie. Scholz allerdings ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Fall. Der ist nämlich so ein bisschen zum Wanderer zwischen den Leipziger Welten geworden und ist, und deswegen erzähle ich die Geschichte, so ein bisschen so ein kleiner Hoffnungsstrahl in dieser ja dann doch eher etwas traurigen oder brutalen oder hoffnungslosen Geschichte unseres Grudge-Matches. Heiko Scholz wird 1966 in Görlitz geboren, fängt bereits als Kind mit Fußballspielen an, durchläuft die Jugendstationen Dynamo Görlitz, Dynamo Dresden und so weiter und so weiter und landet mit gerade mal 18 in der harten Schule des Leipziger Fußballs und landet bei der Betriebssportgruppe Chemie Leipzig. In der ersten Saison wird er Stammspieler. 84 bis 86 waren, muss man fairerweise sagen, Jahre, in denen man im Alfred-Kunze-Sportpark echt Herz brauchte und hart im Nehmen sein musste. Denn, hatten wir schon erzählt, 85 sind sie abgestiegen und sind danach nicht wieder zurückgekehrt. Und weil sie zum Beispiel 86 den Wiederaufstieg verpassten, ist etwas passiert, was in Leipzig eigentlich gar nicht vorstellbar war. Nämlich Heiko Scholz wechselt zum erstmal spontanen Ärger vieler Leutscher zum Lokalrivalen, zur Lokomotive. Er hat später darüber nie so irgendwas Bissiges gesagt oder irgendwas Abwertendes. Aber man hat ihm immer angemerkt, dem ging es halt um Fußball. Das Feindschaft war für den zweitrangig, drittrangig. Der wollte einfach Fußball spielen und er wollte so weit oben wie irgend möglich. Und das war nun mal die Oberliga spielen. Er hat dann 86 Oberligaspiele für Lok gemacht, ist mit denen DDR-Pokalsieger geworden, war im legendären und vorhin beschriebenen Europapokalfinale in Athen gegen Ajax Amsterdam dabei. Lustige kleine Anekdote. Er hat viele Jahre später in der Taz mal ein Interview gegeben zu diesem Europapokalfinale. Da hat er so erzählt, wie sie nach Athen reisen, was da so alles passiert ist. Und hat dann erzählt, Originalzitat, einer von uns, von den Spielern, ist dann direkt in den Westen abgehauen. Hat mich damals ein bisschen enttäuscht. Also, dass es nur einer war.
Warum ist er nicht gegangen, bleibt die Frage.
Das ist ganz lustig. Er ist dann ja auch in den Westen gegangen, zwei, drei Jahre später. Wie gesagt, war bei Werder, war vorher bei Bayer Leverkusen. Er hat 7-mal für die DDR gespielt und später dann tatsächlich auch einmal für das wiedervereinigte Deutschland. Also einer derjenigen, die für beide Länderspiele gemacht haben. Sein Spiel war gegen Mexiko in Dresden. Und, das wird dein Bremer Herz erfreuen, wer war der Torschütze? Rudi Völler.
Siehst du wohl.
Ist so ein bisschen zum Wanderer zwischen den Welten geworden, denn nachdem er als Spieler im Westen dann durch war, ist er zu Lok zurückgekehrt, diesmal als Trainer. Und er hat auch dann überhaupt kein Geheimnis draus gemacht, was das für ihn bedeutet hat. Lok ist eine Herzensangelegenheit, sagt er in einem Interview. Ein anderes Regionalliga-Schlusslicht hätte ich sicher nicht übernommen. Der Satz macht ihn dann tatsächlich unsterblich bei den Lok-Fans. Und er hat es während seiner Amtszeit auch geschafft, den Verein zu stabilisieren, hat ihn sportlich und emotional wieder aufgebaut und wird intern und extern als Heilsbringer bezeichnet. In die Zeit fällt ja auch entsprechend der Aufstieg in die Regionalliga und die ersten erfolgreichen Jahre. Fairerweise muss man sagen, er wurde auch darauf angesprochen, auf die rechte Stimmung bei Lok. Das hat er immer so ein bisschen negiert, dass es das tatsächlich gibt. Er hat dann auch immer von den Einzelfällen gesprochen. Da siehst du, wie schwer sich dann, wenn du so willst, das Management, die Funktionärselite des Vereins mit den eigenen Fans getan hat. Auch der ansonsten sehr offene, sehr klare, sehr kantige Scholle hat an der Stelle so ein bisschen defensiv eingezogen und sich dazu eben nicht geäußert. Nichtsdestotrotz, der Typ hat schon was Einzigartiges geschafft. Ich meine, er ist ein Chemie-Urgestein. Er ist eine Lok-Legende, Nationalspieler beider deutscher Staaten, hat Europapokal bis ins Finale gespielt. Und er ist auch so eine ganz ehrliche Arbeiter-Ikone, die den Ostfußball verkörpert wie wenig andere. Seine Karriere im Leipziger Fußball steht eigentlich für Leidenschaft, Loyalität, Chaos, Herz und Humor und immer auch ein gerührtes Maß an Wahnsinn. Und man würde sich so sehr wünschen, dass das für alle gilt und dass das sich friedlich miteinander misst auf beiden Seiten, aber das ist eben leider nicht wirklich der Fall.
Ist ganz lustig, er ist ja dann auch noch für Dynamo Dresden, wo er ursprünglich herkommt, auch noch wieder in die Bresche gesprungen, verkörperte also wirklich ganz viel von dem Grundsätzlichen, was wahrscheinlich auch beide Vereine in sich tragen und ist deswegen auch ehrlich schön rausgepickt aus diesen ganzen Legenden, denn wir haben 100 Namen vorhin genannt und die meisten davon, die werdet ihr nicht kennen, die werden wir nicht kennen. So, aber Heiko Scholzer können wir uns dran abarbeiten mit dieser Linie an der Wende. Wir haben ja etwas eigentlich auch noch gar nicht beleuchtet hier bei der ganzen Sache, was ja mich auch ein bisschen im Herzen schmerzt, denn du hast die sportliche Situation schon beschrieben, Lok, wenn ihr das hier hört, sind wir wahrscheinlich mittendrin. Aufstiegsspiel gegen die Würzburger Kickers. Schaffen sie es endlich durchzubrechen oder werden sie weiter unten gehalten? Die haben dieses Jahr ja wieder gegeneinander gespielt. Und eigentlich ist das auch eins der Spiele, das ich hier immer auf meiner Liste habe, dass ich es gucken möchte. Wie ist denn ausgegangen?
Das ist wirklich erstaunlich. Das hat, ich weiß gar nicht, ob man das so empfindet. Ich habe es als extrem symbolisch empfunden. Also die haben sich vor ein paar Wochen getroffen zum Derby. In den 5 Derbys vorher hat Lok gewonnen in der Regionalliga. Und natürlich war das wieder ein Hochrisikospiel. Und in diesem Jahr war es besonders brisant, weil vor dem Spiel Chemie an drittletzter Stelle stand, in extremer Sichtweite zu den beiden Plätzen dahinter und mit einer dramatischen Abstiegsangst. Und Lok war Tabellenführer. Erstaunlicherweise endete das Spiel mit einem friedlichen und sportlichen 1:0-Sieg für die Chemiker. Und die haben daraus scheinbar wirklich extra Motivation gezogen, haben 2 weitere Siege folgen lassen gegen die Hertha Amateure und gegen Hertha Zehlendorf und haben bis zum Saisonende nach dem Derby kein einziges Spiel mehr verloren und nur ein einziges Spiel unentschieden gespielt. Am Ende der Saison lagen sie mit deutlichem Abstand zu den Abstiegsplätzen, vor allem punktemäßig, auf einem gesicherten 13. Platz und verbleiben in der Regionalliga. Und Lok, die haben lustigerweise ziemlich gewackelt. Die hatten nämlich zu dem Zeitpunkt 5 Punkte Vorsprung und hätten diese 5 Punkte fast noch verspielt. Am Ende haben sie sich Carl Zeiss Jena nur wegen des besseren Torverhältnisses vom Hals gehalten und spielen eben jetzt um den entsprechenden Aufstieg in die dritte Liga. Heißt, ja. Es gibt also tatsächlich eine Chance, dass dieses Duell in diesem Jahr für längere Zeit das letzte Derby war, denn einer von den beiden hat die Chance, aus der Regionalliga Nordost rauszukommen.
Ja, aber ich hätte einen Grudge-Vorschlag, den wir noch machen können. DFB versus Regionalligen, denn es ist ja bei all der sportlichen Situation schon eigentlich eine Frechheit, dass du Meister wirst und die werden dann jetzt zum dritten Mal Meister in den letzten 7 Jahren und die sind immer noch in der Regionalliga. Wenn Würzburger Kickers sie schlagen, dann bleiben sie auch in der Regionalliga. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich für Leipziger selber eine Mischung aus ist, wenn du sagst, es war sportlich friedlich, dann scheint es ja ab und zu mal ruhig auszugehen. Und ich selber denke mir in meinem Bauch, eigentlich wäre es schon cooler, wenn Lok drin bleibt in der Regionalliga. Dann kann ich nächstes Jahr Derby gucken. Vielleicht sind manche Leipziger aber auch ganz froh, dass sie sich mal kurz trennen können, um mal ein kleines bisschen von beiden Seiten drauf zu schauen. So oder so, aber eigentlich sportlich eine Schande, dass Lok da auch in dieser Regionalliga frustriert liegen bleibt.
Wir biegen jetzt ja so ein bisschen auf die Zielgerade unserer heutigen Episode ein. Als wir uns überlegt hatten, was wollen wir machen, welche Themen wollen wir nehmen, welche Grudges wollen wir nehmen, bin ich ja mit der Idee mit Leipzig um die Ecke gekommen und hatte das bei dir so anmoderiert als das härteste Duell im deutschen Fußball. Und du hast gelacht und gesagt, ey, Alter, also okay, jetzt übertreib mal nicht, so hart ist das nicht. Nachdem du dich jetzt damit beschäftigt hast und nachdem wir diese Reise durch 100 Jahre angetreten sind, was nimmst denn du mit aus der Geschichte? Wie siehst du das jetzt?
Schon genau das. Also ich glaube, das Schöne daran ist, weil es ganz viel in Welten weit weg von mir stattgefunden hat, muss man ja ehrlich sagen, hat es natürlich nicht diese Intensität, die vielleicht Bundesliga und auch West-Bundesliga-Duelle miteinander hatten. Und HSV gegen Werder wird natürlich auch immer da für mich auch, weil ich dann emotional so nah dran bin, immer eine Sonderrolle haben. Wenn man sich diese komplette Geschichte anguckt mit dem, was da alles passiert, plus das, wodurch die geschichtlich durchgelaufen sind und wir hätten hier einen Counter mit einstellen müssen, wie viele verschiedene Namen beide Teams seit 1900 irgendwann hatten, merkst du, dass, und ich glaube, da ist die geschichtliche und dann auch die politische Ebene ebenso wichtig, zeigt das Ganze, wie viel Druck auf diesem Derby ist. Und der Frust der Menschen und die Identifikationsfindung und dann Hoffnung und Ablenkung und all das, das steckt in diesem Derby. Und ich bin in den letzten Jahren natürlich immer wieder auch schon darauf gekommen, ich will dahin jetzt noch mehr. Und es wird wahrscheinlich enttäuschend sein, wenn ich vor Ort bin, wenn ich ein langweiliges 1-0 sehe, wie das, was du hast. Und ich möchte vielleicht auch nicht in Steinschlachten in den dunklen Straßen von Leipzig verwickelt werden. Aber ich habe schon Lust, irgendwie diese Emotion zu irgendwie zu spüren, die ich zweifelsohne hier durch unseren Ausflug heute hier jetzt voll drauf habe.
Eins, wir machen hier einen Deal. Das nächste Derby in Leipzig erleben wir zusammen vor Ort. Bin ich sofort dabei. Das machen wir auf jeden Fall. Weil in der Beschäftigung mit diesen beiden Vereinen und mit der Geschichte ist das für mich fast sowas wie die Idealgeschichte zu der Idee, die wir hatten, als wir diesen Podcast angefangen haben. Denn mehr Grudge geht einfach nicht. Wir haben ja gesagt, uns interessiert der Sport, aber uns interessiert auch die gesellschaftliche Kraft des Sports dahinter. Und das ist hier halt extrem der Fall. Halt, was Haltung für eine Kraft entwickeln kann, ob die Vereine pleite gehen, ob sie umbenannt werden, was auch immer passiert, die Haltung entscheidet über das, was Fans machen. Rivalität ist in Leipzig eben kein Sportritual, das man zu Terminen herbeirufen sagt, ja, jetzt ist wieder Rival, jetzt ist wieder Derby, sondern die ist 365 Tage im Jahr Teil der kulturellen DNA der Stadt. Und das ist natürlich nicht nur in Leipzig so, da gibt es viele Beispiele im Sport, wo Haltung und gesellschaftliche Relevanz sich zu so einer Mischung zusammenfinden, die Fans fasziniert. Beziehungsweise die Fans dann auch entsprechend lebendig werden lassen. Mit ihren Geschichten, mit den Ritualen, mit ihrer Treue. Und diese Treue ist halt größer als jede Tabellenposition. Die geht bis in die 11. Liga runter und marschiert von der 11. Liga wieder in die Regionalliga Ost und hoffentlich noch viel weiter nach oben. Man sagt dann ja immer, die Vereine kommen und gehen und die Fans bleiben. Stimmt. Aber nirgendwo trifft das mehr zu als in Leipzig. Um das mal ein bisschen pathetisch zu sagen oder pathetisch werden zu lassen, solange in Leipzig Menschen geboren werden, die entweder in Leutscher Grün oder in Probstheidaer Blau-Gelb heranwachsen, solange es Väter und Mütter gibt, Brüder gibt, die ihre Geschwister, die ihre Kinder zum ersten Mal in die Hand nehmen und ihnen einen Schal umbinden und mit ihnen ins Stadion gehen, wird diese Rivalität in irgendeiner Form weiterleben. gar nicht notwendigerweise im Hass. Das ist das, was man da aus so einem Duell möglichst raushalten sollte. Und auch gar nicht so sehr in Feindschaft, sondern im kollektiven Bedürfnis, sich über etwas zu definieren, das größer ist als ein Verein. Über ein Lebensgefühl, über zwei Welten und auch über die Geschichte von der Stadt. Mir hat die Folge extrem viel Spaß gemacht, sie zu recherchieren, weil ich viel gelernt habe. Mir ging es genau wie ich bin im Ostfußball nicht sonderlich gut. Ich habe es nicht aktiv verfolgt, immer nur so ab und zu mal an Highlights. Und ich habe ganz, ganz viel gelernt und mich hat vieles davon neugierig gemacht, mehr zu erfahren und da noch einzutauchen. Und ich finde es toll, dass es diese Traditionen gibt, solange sie friedlich bleiben und solange sie am Ende in Fan-Choreografien, in Gesängen im Stadion enden und vor jeglicher körperlichen Auseinandersetzung Halt machen und auch vor Gesinnungsextremismus Halt machen. Aber ich glaube, dazu gibt es immer die Chance, das entsprechend hinzukriegen. Insofern, ich fand es großartig, ich habe viel, viel Spaß dran gehabt.
Ich glaube ja, also gehe ja damit, ich glaube ja aber auch, dass die Faszination von Fußball halt auch darin steht, dass es mehr ist als ein Fußballspiel, dass du Identifikation schaffst, dass du damit auch durch Farben vielleicht für dich selber auch einen Kompass findest. Und ich glaube, deshalb ist dieses Duell so spannend, weil du hier ja schon auch einen klar politischen Kompass für dich finden kannst. Ich glaube natürlich, dass am Ende der Leipziger oder die Leipzigerin an sich vielleicht auch einfach Fan von einem der beiden ist, weil sie einfach seit Urgeneration da sind. Und am Ende des Tages geht es auch um den Platz auf der Haupttribüne oder das Ganze am Radio oder im Fernsehen gucken und man ist einfach Fan von Lok Leipzig oder Chemie Leipzig und geht aber im Zweifel vielleicht auch in das gleiche Lokal. Die Ultragruppierung selber sorgen und ich finde, das ist dann vielleicht auch das Spannende daran, aber auch durch Chemie ja schon für klare Kanten auch politisch und in der aufgeladenen Welt, in der wir sind, wo Sport immer nach außen unpolitisch sein soll, es im Herzen aber ja eigentlich nie ist, ist es ein schönes Beispiel dafür, wie auch dieser Kampf hier ausgetragen werden kann, dass er manchmal über die Grenzen geht. Ich will nicht sagen, gehört dazu, ist wahrscheinlich das Ergebnis dessen, aber dass es im Herzen aus voller Überzeugung dazu führt, dass man sich abgrenzt, das ist das Feuer oder der Kit, den Fußball braucht, damit wir ihn so lieben. Und deswegen ist es eine sehr, sehr gute Idee gewesen, das Ding hier zu machen. Wir fahren zum Derby, das steht fest.
So ist es. Und ansonsten entschuldigen wir uns und ich mich an dieser Stelle, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben für diese Folge als normal. Das werden wir aber wieder gut machen. Wir sind gerade beide in der Vorbereitung auf die Fußball-WM. Wir werden also in den nächsten Folgen nochmal beim Thema Fußball bleiben. Wir bereiten da gerade ein lustiges Paket an Folgen vor, die vielleicht auch in etwas kürzerer Abfolge während der WM reinkommen werden. Und ansonsten müssen wir uns ja auch mental auf die WM vorbereiten. Wir haben schon festgestellt, wir beide sind zumindest noch nicht in richtig WM-Stimmung. Über einige der Gründe dafür werden wir in der nächsten Folge reden.
Genau, das ist nämlich der Grudge, über den wir beim nächsten Mal reden, über diese WM an sich. Bis dahin, danke Hubertus, danke euch fürs Zuhören. Das war The Grudge. Nico, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao.